Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext zum heutigen zweiten Adventssonntag lesen wir Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Jakobus 5, 7 bis 11. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Geduld ist das große Thema dieses Abschnitts. Wir denken bei Geduld ja oft an ein sich ergeben in sein Schicksal, ein eher passives Ausharren oder auch schlicht ein müdes Resignieren. All das hat allerdings mit dem, was die Bibel unter Geduld versteht, wenig zu tun. Das griechische Wort, das Jakobus hier vor allem verwendet, redet von Leidenschaft, von einer lang anhaltenden, trotz Widerständen nicht nachlassenden Leidenschaft. Also man könnte es wirklich wörtlich am ehesten übersetzen mit einer großen Leidenschaft. Und zwar von einer Leidenschaft, die ihre Kraft bezieht aus dem Blick auf die Wiederkunft Jesu. Es ist also eine Leidenschaft, die sich mit dem Blick aufs Ziel stärkt und dadurch ausdauernd bleibt, ihren langen Atem bewahrt. Deshalb habe ich das Thema gewählt, mit langem Atem ans Ziel. Der lange Atem, die lang anhaltende Leidenschaft ist nötig. Denn der Herr ist zwar nahe, wie Jakobus sagt, aber noch ist er nicht da. Zumindest nicht sichtbar, nicht so, dass er öffentlich das Regiment, die Herrschaft auf dieser Erde übernommen und allen Missständen gewehrt hätte. Noch beherrscht vielmehr die Sünde diesen Planeten. Der Teufel und seine Wesensart bestimmen die Tagesordnung der Welt, zumindest vordergründig und vorläufig. Das ist auch der Vorspann der Verse 1 bis 6, die wir nicht gelesen haben. Ich weise aber kurz darauf hin, da geht's um die Kritik an den Reichen und Mächtigen dieser Erde. Bei der Kritik am Reichen geht's in der Bibel nicht um die Größe seines Vermögens an sich. Dass es grundsätzlich verwerflich wäre, viel zu besitzen, vor allem im Alten Testament, das wissen wir, ist Reichtum durchaus auch ein Zeichen der Gnade Gottes. Siehe Hiob, der kommt auch gleich noch vor. Verurteilt wird vielmehr die Lebenseinstellung, der viele Reiche ihren Wohlstand verdanken. Sie sind reich, viele zumindest, weil sie ihre ganze Zeit und Kraft in das Ansammeln von Gold und Silber, von Ehre und Macht investieren. Sie haben die Ewigkeit aus dem Blick verloren und sind ganz im Vergänglichen gefangen. Das bringt Vers 3 auf den Punkt, ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Gemeint ist, diese Zeit vergeht, das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen und trotzdem vergeudet ihr euer ganzes Leben mit dem Ansammeln vergänglicher Güter. Fast noch schwerer wiegt allerdings der zweite Vorwurf in diesen Versen. In ihrem gierigen Raffen verachten viele Reiche die Rechte und die Bedürfnisse der anderen. Rücksichtslos reißen sie an sich, so viel sie nur bekommen können, und ihre Gier ist unersättlich. So werden sie nicht nur selbst reich, unzählige andere stürzen sie in Not und Armut. Ein aktuelles und besonders abstoßendes Beispiel, das darf man durchaus auch mal sagen und konkret veranschaulichen, bietet derzeit die große Drogeriemarktkette Schlecker. Also das haut wirklich dem fasten Boden aus, ist ein Paradebeispiel für das, was die Bibel an dieser Stelle meint. Seit einiger Zeit baut Schlecker große sogenannte XL-Märkte. Die kleinen Schlecker-Geschäfte in der Umgebung werden geschlossen und die Mitarbeiter entlassen. Die Mitarbeiter für die neuen XL-Märkte werden nicht mehr bei der Firma Schlecker eingestellt, sondern über eine Leihfirma. Diese wurde von einem ehemaligen Personalmanager der Firma Schlecker gegründet und die Leiharbeiter bekommen statt bisher 12,70 Euro die Stunde gerade noch die Hälfte. 800 Märkte soll Schlecker schon geschlossen haben, 1800 Menschen haben ihre Arbeit ganz verloren, 4300 wurden in solche Billiglöhne, in Leiharbeit abgedrängt. Ich sage immer wieder, die Leiharbeit mag ganz begrenzt ihre Berechtigung haben. Insgesamt ist sie eine moderne Form der Sklaverei. Dass unser Staat zulässt, dass eine solche große Firma nun flächendeckend anfängt, in Märkten mit Leiharbeitern zu arbeiten, ist schon ein Skandal an sich. Wir haben ein ganz besonders niederträchtiges Beispiel für die rücksichtslose Raffgier mancher Reicher und Superreicher. Genau in eine solche Situation hinein spricht Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, der von euch zurückbehalten wird, der schreit. Und das Rufen ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Auf diesem Hintergrund schreienden Unrechts, von dem das ja nur ein Beispiel war, wir könnten die Liste lange machen, mahnt Gottes Wort zur Geduld. Wie gerne würden wir hier die Fäuste ballen und reinschlagen. Und wir haben ja gerade die letzten Jahrzehnte erlebt, wie auch von Kirchen Gewalttaten gegen Reiche und Mächtige gutgeheißen wurden, als Taten der Befreiung von Unterdrückten und Ausgebeuteten. Aber das sagt Gottes Wort nun gerade nicht. Gottes Wort sagt nicht, stürzt sie vom Thron, schlagt sie nieder, raubt ihre prunkvollen Villen aus, nehmt ihnen, was sie in ihrer Raffgier an sich gerissen haben. Nein, Gottes Wort sagt, so seid nun geduldig. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Unsere Reaktion auf diese Missstände sollen nicht Ärger, noch viel weniger Hass und auch nicht Ungeduld sein. Notwendig ist eine überwindende Standhaftigkeit, die sich nicht entmutigen lässt von diesen Dingen. Eine Geduld und Standhaftigkeit, die aus dem Wissen kommt, Jesus steht vor der Tür und er richtet und er bringt wieder zurecht, er ändert die Verhältnisse. Diese Geduld veranschaulicht Paul Jakobus an drei Beispielen, die nötig ist, um den langen Atem zu bewahren. Das erste Beispiel ist der Ackerbauer. Siehe, der Ackerbauer, so sagt er, wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Gerade der Bauer ist das Paradebeispiel für Abhängigkeit vom Herrn. Er braucht Regen. Ohne Wasser geht nichts. Der Frühregen fällt in Israel ab Oktober. Erst dann konnte der Bauer pflügen und säen, wenn die Erde feucht war, damit das frische Saatkorn dann auch keimen kann. Der Spätregen fällt im März und April. Ohne Spätregen konnte die Winterfrucht nicht ausreifen und die Sommerfrucht nicht bestellt werden. Vom Früh- und Spätregen war der Ackerbauer deshalb völlig abhängig. Und wir sehen es auch im Alten Testament, wie oft die Bitte um den Früh- und Spätregen oder auch der Dank dafür, dass er nicht ausbleibt, Thema ist. Aber machen kann ihn der Bauer nicht. Weder den einen Regen noch den anderen. Er muss warten, bis der Herr ihn regnen lässt. Und das zwingt zur Geduld. Das gilt auch für uns, liebe Geschwister. Wir werden die gesellschaftlichen Verhältnisse und Missstände nicht ändern. Wir sollen zwar auch im Gebet für die Obrigkeit und für die Welt nicht nachlassen, aber wir haben weder Auftrag noch Verheißung, diese Gesellschaft zu verändern. Es klappt auch nicht. Schauen wir auf die Jahrhunderte und Jahrtausende der Menschheitsgeschichte zurück, dann sehen wir, nur da, wo es Gott geschenkt hat, dass christliche Nächstenliebe, christliche Arbeitsmoral und christliches Verantwortungsbewusstsein eine Gesellschaft von innen heraus stärker durchdrungen hat, dann kam es zeitweilig zu einer echten Verbesserung der Verhältnisse. Das kann man sehen, auch in der Missionsgeschichte. Aber darüber können wir nicht verfügen. Wir können nicht sagen, wir krempeln die Ärmel hoch und verändern die Gesellschaft. Das können wir genauso wenig machen wie der Bauer den Früh- oder Spätregen. Alle menschlichen, eigenmächtigen Versuche, zahllose Revolutionen und andere Bemühungen haben das Elend nicht beseitigen können, kaum nennenswert lindern. Schauen wir auf die großen Revolutionen, die französische, die russische, nach China, auf Mao und so weiter. In aller Regel wurde das Unrecht und die Gewalttaten nur viel schlimmer. Es gibt dazu einen sehr treffenden Witz, der das Problem auf den Punkt bringt. Er fragt, was ist der Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus? Antwort: Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet. Im Kommunismus ist es umgekehrt. Das Grundprinzip bleibt das gleiche. Menschen beuten andere aus. Es wechseln sich nur Täter und Opfer die Rollen. Ohne den Heiligen Geist werden wir daran nichts Grundsätzliches ändern können. Unter solchen Umständen auszuharren fällt uns schwer. Und deshalb mahnt Jakobus Vers 8, stärkt eure Herzen, dass ihr nicht kraftlos werdet angesichts dieser Umstände. Stärkt eure Herzen mit dem Blick auf den kommenden Herrn, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Das ist in der Argumentation ganz wichtig. Wir haben ein Ziel. Wie wichtig ist auch ein Ziel. Wir sehen es am Wettkampf, der ja häufig auch als Beispiel verwendet wird. Beim Marathon etwa, da weiß der Läufer, die Strecke ist lang, über 40 Kilometer. Aber er weiß auch, sie ist nicht endlos. Sie hat ein Ziel und damit hat sie auch ein Ende. Und mit jedem Schritt komme ich diesem Ziel näher. Und wenn die Kraft nachlässt, dann kann der Läufer sich aufmuntern, ich habe schon so viel zurückgelegt. Ich werde jetzt doch nicht mehr aufgeben, wo ich dem Ziel doch schon so nahe bin. Und so kämpft er sich weiter, rafft die letzten Kräfte zusammen, Meter für Meter. Aber wehe, wir verlieren das Ziel aus den Augen. Dann sind wir wie die armen Tröpfe, die sagen, der Weg ist das Ziel. Ich muss immer wieder denken, was für ein Unsinn. Solche Menschen kommen dem Ziel nie auch nur einen Millimeter näher. Solche Menschen rennen ihr Leben lang ohne jeden Fortschritt. Als zweites Beispiel für Geduld verweist Jakobus auf die Propheten des Alten Testaments. Sie hatten Gottes Wort zu verkündigen. Sie mussten ein halsstarriges Volk zur Buße rufen. Und meist stieß ihre Botschaft auf taube Ohren. Und wir sehen ganz besonders am Beispiel des Jeremia, wie sehr er um Geduld ringen musste und wir manches Mal drauf und dran warten, Bettel hinzuwerfen. Und weil sie den Königen und dem Volk nicht auf die Schultern klopfen konnten und sagen, super, klasse, wie ihr das alles macht, wurden sie gehasst und verfolgt und zum Teil getötet. Gott ließ seine Strafgerichte durch sie ankündigen. Aber weil Gott langsam zum Zorn ist, erlebten sie selbst diese Strafgerichte häufig gar nicht, die sie angekündigt haben, oder erst nach vielen Jahren und Jahrzehnten. Und während dieser langen Zeit standen sie dann da wie Lügner, wie die ewigen Miesmacher, die alles schlecht reden, was in Wirklichkeit doch angeblich ganz herrlich sein soll. Und niemand von uns lebt gerne in einer solchen Rolle. Deshalb brauchten sie Geduld, viel Geduld. Und so haben sie in der Zeit des Leidens ausgeharrt, sagt Jakobus. Und das gilt auch für das nächste Beispiel, den leidgeprüften Hiob. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Gemeint ist das Ende, das der Herr dem Hiob geschenkt hat. Es zeigt nämlich, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vers 11. Hiob war ein Reicher. Es ist interessant, dass Jakobus trotz seiner vorhergehenden massiven Kritik an den Reichen hier am Beispiel, das als Beispiel der Geduld ausgerechnet einen Reichen anführt. Es zeigt, dass die Bibel nicht so schablonenhaft denkt und redet, wie es manche Theologen tun. Hiob aber ist ein untypischer Reicher. Er verdankt seinen Reichtum eben nicht dem eigenen rücksichtslosen Gieren und Raffen. Er verdankt seinen Reichtum der Gnade Gottes. Und deshalb ist dieser Reichtum nicht mit Schuld behaftet. Deshalb hängt Hiob auch nicht an diesem Reichtum. Und als der Herr ihn wegnimmt, kann Hiob sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber als der Herr ihm nicht nur den Reichtum, sondern auch die Kinder und schließlich noch die Gesundheit nehmen lässt, da wird das Ausharren auch für den Hiob zu einer echten Geduldsprobe. Aber Hiob bleibt geduldig. Trotz aller negativen Einreden seiner Freunde, im zähen Ringen mit Gott nimmt er all sein Leid aus Gottes Hand. Und Gott belohnt diese Geduld. Gott wendet das Leid Hiobs und gibt ihm am Ende doppelt so viel, wie er hatte. Und vom Prinzip dürfen wir das auch wissen. So geht's allen, die dem Herrn vertrauen. Spätestens im Reich Gottes in der Ewigkeit werden wir über alle Maßen belohnt. Alte Ausleger haben an dieser Stelle oft ein Gebet eingefügt. Michael Hahn etwa schrieb an den Rand, O Gott, wie weit sind wir noch davon entfernt? Wie unedel betragen wir uns oft in unseren Leidensstunden. Und Johann Albrecht Bengel schrieb dazu, O Gott, gib mir wahre Geduld. Sie haben begriffen, dass es für den, der die Schrift liest, nicht damit getan ist, die Beispiele der Propheten anzusehen und andere, sondern das Entscheidende ist, dass wir selber durch Gottes Geist uns zu solchen Christen machen lassen, die auch so leben in dieser Geduld. Dazu gehört in besonderem Maß auch Vers 9, den habe ich bisher übergangen. Da mahnt Jakobus, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Und wenn die Bibel von Brüdern redet, meint sie die Schwestern in aller Regel mit. Brüder und Schwestern sollen nicht gegeneinander seufzen. Seufzen, das ist das Murren, das Anklagen und sich beklagen über den anderen, sei es öffentlich oder auch nur im eigenen Herzen. Aber solche Seufzen verdunkelt die Seele und macht am Ende bitter. Und so sollen wir nicht seufzen. Allerdings, auch in der Gemeinde Jesu gibt's dafür ja mancherlei Anlass. Die Reichen, die Jakobus vorher scharf ins Visier genommen hatte, die kann's auch nicht nur in der Welt geben, sondern auch in der Gemeinde. Das ist uns bekannt etwa aus der Gemeinde in Korinth und aus dem dortigen Missbrauch des Abendmahls. Da kam's auch zum Seufzen, weil die Reichen schon früh zusammenkamen und haben ihre mitgebrachten Delikatessen verspeist. Und bis die Ärmeren kamen, die hart um ihr täglich Brot arbeiten mussten, da war der vorher reich gedeckte Tisch schon leer geputzt. Aber außer solchen Rücksichtslosigkeiten gibt's in der Gemeinde Jesu auch noch vieles andere mehr, das uns immer wieder schmerzt. Ich will ganz praktisch auch für unsere Gemeinde sagen, wir sind ja auch alle recht verschieden. Jeder ist anders. Manche von uns sind etwas derber und handfester gestrickt. Denen machen ein paar direkte Worte nicht viel aus und die lassen solche gegebenenfalls auch mal ungeniert vom Stapel. Andere unter uns sind dagegen sehr sensibel, vielleicht schon etwas übersensibel. Ich denke, diese Mischung gibt's nicht nur in unserer Gemeinde, das wird überall rund um den Erdball in den Gemeinden Jesu so sein. Aber wie gehen wir miteinander um in all dieser Verschiedenheit, dass wir nicht gegeneinander murren dabei, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen und dass wir uns auch nicht voneinander zurückziehen? Als Anregung zu dieser Frage habe ich ein Bild mitgebracht. Von diesem Tier können wir uns nämlich was abschauen. Allerdings das Richtige sollte es sein. Leider neigen wir meist dazu, das Falsche zu übernehmen. So eine wilde Sau, die wir da sehen, die hat gewaltige Zähne. Damit beißt sie nicht, das tun nur die weiblichen Tiere, die Bachen. Ein Keiler, wie wir ihn hier sehen, der schlägt damit zu. Deshalb nennt man ihn auch einen ausgewachsenen Keiler, ein hauendes Schwein, weil er mit seinen Zähnen zuschlägt. Nun denkt man, so wild wird das schon nicht sein, denn man muss schon richtig scharfe Augen haben, um seine Zähne zu sehen. Die gucken beim lebenden Keiler, man sieht sie nur da ein kleines bisschen zum Maul heraus. Aber das täuscht. In dem Moment, wo man die Zähne, insbesondere die unteren, die längeren außen, einmal als Trophäe montiert hat, da sieht man, was wirklich dahinter steckt. Ungefähr gut zu einem Drittel bis etwa hierher stecken die im Unterkiefer. Aber der Rest guckt noch viele Zentimeter als wirklich gefährliche Waffe aus dem Kiefer heraus. Schon mancher edle Jagdhund hat sein Leben im Wald ausgehaucht, nachdem er einem solchen hauenden Schwein zu nahe gekommen war. Ein Keiler kann mit einem einzigen Hieb dem Hund den ganzen Leib aufreißen. Diese gefährlichen Waffen, die wir da sehen, sollten wir uns vom Keiler deshalb auf keinen Fall zum Vorbild nehmen. Wir wollen ja nicht, dass in unserer Gemeinde Geschwister auf der Strecke bleiben. Auch sollten sie nicht nach dem Gottesdienst oder nach anderen Gemeindeveranstaltungen schwer angeschlagen sich nach Hause schleppen und eine halbe Woche lang ihre Wunden lecken müssen. Nein, im Umgang mit unseren Geschwistern sollten wir nach Möglichkeit immer Samthandschuhe tragen. Bedenken wir, was für ein zarter Gegenstand die Seele unserer Schwester oder unseres Bruders ist. Die verdient vorsichtigste, zärtlichste und liebevollste Behandlung. Wir haben es am letzten Sonntag gehört, liebe Geschwister, an der Liebe können wir nie genug tun. Da sollten wir jedes Wort lieber zweimal auf die Goldwaage legen, als einmal vorschnell drauf loszubrabbeln. Dennoch können wir uns an diesem wilden Schwein etwas abschauen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Kommt einer drauf? Was? Eigentlich ist es gut sichtbar. Richtig, das dicke Fell, die Wildschweinschwarte. So ein Wildschwein hat so nicht nur ein dickes Fell mit dicken Borsten, das hat eine richtig zähe Schwarte unten drunter. Und die hält unglaublich viel aus. Das muss sie auch. Denn in den Paarungskämpfen gehen die Keiler mit bis zu 300 Kilo Lebengewicht mit ihren gewaltigen Hauern, die wir gesehen haben, aufeinander los. Und da sind die gar nicht zimperlich. Die rammen sich diese Zähne richtig kräftig in die Seite. Aber eine echte Wildschweinschwarte ist so dick und so zäh, dass sie selbst solche bösen, aggressiven Hiebe zwar nicht völlig unbeschadet übersteht, aber doch einigermaßen den Träger dessen vor schweren Schaden bewahrt. Mit einer solchen Schwarte geht die Sau durch dick und dünn, durch Brombeergestrüpp und selbst ein stacheliges, dorniges Schlehengestrüpp kann ihr überhaupt nichts anhaben. Da zieht sie so unbeschwert durch, wie wenn sie auf der grünen Wiese spazieren ginge. Alles dank dieser dicken Schwarte, die sie trägt. So eine Wildschweinschwarte hält eben richtig viel aus. Und genau die, liebe Geschwister, sollten wir uns auch zulegen. Denn es kann in der Gemeinde trotz allem Bemühen der Geschwister nie ausbleiben, dass wir auch mal aneinander schuldig werden. Deshalb sollten wir kein seitenweiches Häutchen haben, das uns schon bei leichten, unbedachten Äußerungen der Geschwister zurückschrecken lässt. Sonst ziehen wir uns schnell zurück wie die sprichwörtliche Mimose in unser Schneckenhaus. Ich lag diese Woche wieder etliche Stunden nachts wach und dachte über die Predigt nach. Und irgendwann fiel mir ein Doppeltes auf. Soweit ich weiß, sagt Gottes Wort an keiner einzigen Stelle, seid hart zueinander. Es sagt aber auch an keiner Stelle, seid empfindlich. Ist interessant, gell? Im Gegenteil, sagt Gottes Wort, die Liebe erträgt alles. Sie duldet alles. Die Liebe hat eine dicke Schwarte. Sie nimmt den anderen an und trägt ihn auch mit seinen Fehlern und Macken. Und deshalb sollte unsere Faustregel sein, für unseren Umgang mit den Geschwistern sollten wir Samthandschuhe anhaben. Ganz zart, ganz liebevoll, ganz sensibel, ganz vorsichtig. Für den Umgang der Geschwister mit uns aber sollten wir den Herrn um eine ganz dicke Wildschweinschwarte bitten, damit wir nicht gegeneinander murren und seufzen, wenn sich mal ein Bruder oder eine Schwester im Ton vergreifen sollte. Denn seufzt nicht gegeneinander, mahnt Jakobus, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Deshalb werde ich auch an diesem Punkt immer wieder nicht müde zu mahnen. Und liebe Geschwister, ich werde es noch oft genug tun, weil wir es immer wieder, denke ich, noch nötig haben, obwohl ich dankbar bin für vieles, was ich positiv sehe. Aber es gibt zwei Punkte, an denen dürfen wir in der Bibel nicht einen Millimeter nachlassen. Der erste Punkt, der ist eigentlich so selbstverständlich, dass man gar nicht drüber reden müsste, das ist die Treue zur Schrift. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben des Wortes Gottes, dass wir daran festhalten, es hören, annehmen und tun. Und dazu gehört das Zweite, das genauso eigentlich ganz selbstverständlich und zwingend nötig ist und wo der Herr ganz messerscharf hinschauen wird, wenn er wiederkommt. Das ist die Liebe untereinander. Der Apostel Johannes mahnt, wir wissen es, seine häufigste Mahnung wohl in den Briefen und ihr Kindlein, liebt einander. Geht fürsorglich, freundlich miteinander um. Und deshalb sollten wir vor jedem Gottesdienst und vor jeder Gemeindeveranstaltung beten. Herr, lass mich meinen Geschwistern so begegnen, dass sie durch die Begegnung mit mir ermutigt, gestärkt und erfreut werden. Dass sie fröhlichen Herzens nach einer Begegnung mit mir wieder nach Hause gehen. Und dass sie es kaum erwarten können bis zum nächsten Zusammenkommen in der Gemeinde. Dass über unsere ganzen Gemeinde, über all unseren Zusammenkünften das Wort steht, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Trotz allen Bemühungen wird es immer wieder geschehen, dass uns das nicht gelingt, dass wir aneinander schuldig werden. Müssen wir ganz realistisch sehen. Und dann lasst uns nicht seufzen gegeneinander. Lasst uns einen langen Atem haben, eine ausdauernde Leidenschaft, auch für die Fehler und Macken unserer Brüder und Schwestern. Und lasst uns nicht müde werden im Ertragen des Anderen. Amen.